sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr seht an der Leinwand einmal die Begrüßung. Und im Sonntagsbrief ist auch der Teil des Psalms abgedruckt, den wir heute ein bisschen besprechen und anschauen wollen, in der Mengeschen Übersetzung. Es handelt sich um den Psalm 139. Hier ist auch die Übersicht oder das Outline. Gesehen von Gott, Verse 1 bis 6. Gott ist dicht auf den Versen, Verse 7 bis 12. Und dann auch modelliert von Gott. Das möchte ich aber dann ein anderes Mal besprechen. Wir machen das heute nicht mehr. Ich lese den Psalm. Gesehen von Gott, dem Musikmeister von David ein Psalm. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke von Ferne. Ob ich wandre oder ruhe, du prüfst es und bist mit all meinen Wegen vertraut. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o Herr, es schon genau. Du hältst mich von hinten und von vorn umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich vermag's nicht zu begreifen. Bis hier ihr erst einmal. Ich habe mich bei der Vorbereitung von folgendem Gebet leiten lassen. Ich weiß nicht, von wem es ist. Es ist schon zu lange her. Mögen wir auch dich, o Gott, mehr als andere Leute kennen. Aber doch kennen wir dich nicht gut genug. Ich muss das jedenfalls bei mir leider immer wieder feststellen. So hilf uns doch selbst unserer Schwachheit auf, dass es unsere lebenslange Ambition ist oder wird, dich wirklich zu kennen und so wahrhaft zu lieben, sodass auch die Spuren, die wir im Leben hinterlassen und unser Dienen fortwährend wachsen kann. Es sei mir eine autobiografische Notiz erlaubt. Manches Mal in meinem Leben, an ganz verschiedenen Stationen, gab mir der Psalm 139 Trost, während ich mit Menschen zu tun hatte. Es waren auch Angehörige, zu denen ich versucht war zu sagen, liebe Leute, ihr kennet mich nur außerwärts, ihr kennt die Jacke, nicht das Herz. Vielleicht wisst ihr, von wem das ist, das ist von Wilhelm Busch. Das Kind hat sich farbig angemalt, nun, und dann wird manchmal von den Erziehungsberechtigten eben das Herz gebildet. Das Herz nicht gesehen, dass es gebildet hat. Und dann heißt es eben, oh, hast du dich schon wieder angemalt, wie du nur aussiehst. Aber Gott kennt mich von allen Seiten, so wie ich nun einmal bin. Und auch in meiner Entwicklung, die beileibe damals nicht abgeschlossen gewesen ist. Wie auch eben bei diesem Kind. Der Text und die Melodie erschien auch in Gnadental von diesem Psalm nach Karl-Heinz Willenberg. Das Lied erschien 1963 und Willenberg war ja in der Zeit danach Gemeindeleiter der Baptisten in Bernau, damals die DDR. Nun ist es unmöglich, den gesamten Psalm auszulegen. Ich beschränke mich auf die Verse 1 bis 14. Wir stellen fest, viele Menschen leiden heute an einer Mangelerscheinung, nämlich dem Fehlen intim vertrauter Beziehungen. Dieser Umstand ist geschuldet unserer technologisch technisierten Gesellschaft. Ich habe der ganzen Predigt den Titel nun gegeben, Gottes Vertrautheit, Vertraulichkeit mit Gott. Denn wir dürfen zwei Seiten ein und derselben Medaille betrachten. Gott mutet mir Vertrautheit zu, sodass es letztlich zu einer Vertraulichkeit mit dem Höchsten kommt. Die im Chormeister, damit beginnt der Psalm. Davids Ausdruck will hier nicht dem wunderbarsten Musiker überhaupt, Gott Vater selbst, Huldigung zollen. Es ist richtig, Gott hat ja die Musik erschaffen, dem Chormeister. Die Musik muss schon auch theologisch tief über das großartigste Wesen im Universum sein. Sie sollte nicht bloß an der Oberfläche kratzen. Es gibt Ausleger, die den Titel deutsch wiedergeben, der liebliche, der angenehme Psalmist Israels. Ich konnte das allerdings nicht nachprüfen. Die hebräische Bezeichnung ist Mizmor, das bedeutet kantilierender Sprechgesang mit Begleitung eines Seitenspielinstrumentes, also Leier oder Zither oder eben Harfe. Die Bezeichnung Psalter geht auf die Standleier zurück. Martin Buber übersetzt einfach mit Preisungen. Ich habe mir als Student schon dieses Büchlein gekauft und war begeistert von seiner Übertragung. Der Kirchenvater Hieronymus sagt, der hebräische Titel sei Sefar Talim. Der Jude Philo spricht einfach von Hymnoi. Martin Buber hat also Harfenlied Davids. Das ist in dieser Neuübertragung der hebräischen Bibel genannt, einfach die Schrift. Betrachten wir Vers 1 bis Vers 6. Ich vermag's nicht zu begreifen. Mit großer Leidenschaft und Inbrunst seines ganzen Herzens hat David gebetet. Mit dem Vorspruch will er vielleicht sagen, soweit meine Deutung, aufgepasst, dieser Psalm lässt sich singen. Ich, David, habe mir besondere Mühe gegeben, meine Gefühle in Worte zu fassen, die auch vorzüglich singbar sind. Nun, jedes Lied hat seinen Komponisten, jedes Buch einen Verfasser und jedes Auto einen Konstrukteur, jedes Gemälde einen Maler und jedes Bauwerk hat einen Bauunternehmer. Es ist also schon Logik, dieses heranzuziehen, diese Logik, und ein wenig weiterzuspannen. Es lässt sich sagen, dass die Natur einen Erschaffer gehabt haben muss, einen Schöpfer. Es wäre jedoch irrational zu glauben, sie habe sich selbst erschaffen. Er leitet ein mit O Herr. Und wir merken ja hier, es ist ein Gebet. Dabei verwendet er den heiligen Namen Yahweh. Es ist dies der Name der Selbstoffenbarung Gottes. Diesen wendet er an. Wenn wir uns recht erinnern, dann ist dies ja der Bundesname Gottes für den Bund, welchen er mit Israel einst geschlossen hat. Er betet mit dem Hintergrund, dass er gründlich verstanden hat, dass dieser Bundesgott, Yahweh, der Gott ist, den persönlich er kennt, also David. Ich habe eine Anregung von dem Hamburger Pastor Stefan Pichotka, Zitat, Yahweh hat vermutlich gleich zwei Bedeutungen. Dieser Name bedeutet entweder, ich bin der Seiende oder ich bin der Gott, der für euch da ist. Ich bin der Seiende, also ich bin der Gott, der schon immer war und der immer sein wird. Nichts und niemand hat mich geschaffen. Ich bin nicht von der Welt abhängig, denn ich habe sie gemacht. Ich verändere mich nicht. Die Liebe, die Kraft, die Heiligkeit, alles das, was ich einmal hatte, habe ich immer noch. Soweit Pichotka. Und auch Axel Schlüter hat dazu vor einiger Zeit etwas in diesem Sinne gesagt. Die heidnische Umwelt hatte nun die groteske Vorstellung, Gott sei der Menschheit gegenüber feindselig oder aber ihr gegenüber gleichgültig. Im Hinduismus etwa bilden die Götter eine übermenschliche und geheimnisvolle Rasse von mächtigen Menschen ähnlichen Wesen. Doch die babylonischen, die assyrischen, die griechisch-römischen Götter haben kein echtes Interesse an der Menschheit gehabt. Und wenn, so war dies doch bloß gelegentlich oder vorübergehend. Völlig anders bei dem Herrn, den David anruft. David hatte verstanden, dass der Gott des Bundes sich um sein Volk kümmert. Du hast mich erforscht und erkannt. So sehr, dass er jedermann erforscht und kennt. Und es gilt auch, Gott kennt dich. Es genügt nicht festzustellen, dass Gott überall ist. Er ist überall mit dir. Es reicht nicht einfach hin, zu sagen, dass Gott alles erschaffen hat. Er erschuf dich. Gewiss liebt Gott die Welt so sehr. Gott liebt dich. Du kennst mein Setzen und mein Aufstehen, heißt es buchstäblich übersetzt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass er sagte, du kennst alles im Einzelnen und im Alltagsleben. Bei der nächsten Illustration kann ich ein bisschen ausholen. Was heißt eigentlich puritanisch? Ein puritanischer Prediger ist eben einer, der in der Reformationszeit um die Erneuerung der Staatskirche bemüht war. Und so einer war eben auch John Trapp, dieser hat geschrieben, all meine Körperhaltungen, meine Gestik, meine Handlungsweise, ob ich nun sitze, stehe, wandle, daliege. Du erforschest und kennst alles. Manche erforschen, doch kennen sie nicht. Du tust beides. Ein prägnanter und markanter Deutung dieses Auslegers. Wir haben uns heute schon lange daran gewöhnt, dass wir in einer Stadt wohnen, in einer anderen Stadt leben und wiederum in einer anderen Stadt leben, als unsere Großeltern lebten. Das bedeutet eine starke Zerlegung und auch ein Stück weit Zusammenbruch in der Gemeinschaft, die in früheren Jahrhunderten ungetrennt bestanden hatte. Ein älteren Herrn, mit dem ich neulich gesprochen habe, sagte, er wüsste gar nicht, wo genau sein Sohn lebt. Gleichzeitig haben wir mit einem Wettbewerb in der Gesellschaft zu tun, der früher auch nicht in dieser Art und Weise und in solch einer Dimension und Komplexheit bestanden hat. Das führt unter anderem dazu, dass wir uns andauernd beurteilen. Wir sorgen uns. Andere können unsere Schwachheit beobachten und gegen uns benutzen. Wie es etwa auch im Weihnachtsgottesdienst zum Ausdruck kam, ihr erinnert euch an diese Puppen, die aussahen wie Pinocchio, wo alle plötzlich Sterne hatten oder Strichlein und sich dann schämten oder freuten. Die äußere Form hat in unserer Besorgnis die Substanz ersetzt. Übermäßig sind wir mit dem Bild, wir sagen oft auch mit dem englischen Wort Image, befasst, mit dem wir auf andere wirken. Denn wir sind darüber in Ungewissheit, ob es hinter uns noch etwas gäbe. Was sagt nun die Bibel? Ich darf hier auch Spurgeon, also der natürlich die Bibel vortrefflich kennt, zitieren. Um 1858 hat er geschrieben, er sagt nicht, also der Psalmist, Herr, du kennst alle Dinge, sondern Herr, du erforschest mich und kennest mich. Herr, du kennst mich, das ist echt Weisheit, wenn die Wahrheit so ins eigene Herz dringen lassen. Wie erstaunlich ist der Abstand zwischen dem Beobachter und dem Gegenstand seiner Beobachtung. Jahwe und ich, doch besteht zwischen ihm und uns diese innigste Bekanntschaft, von der Psalm redet. Und darauf ruht unsere Hoffnung. Vers 5. Du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Gott wird uns vor Augen geführt wie ein irdischer Vater. Gott geht vor uns und hinter uns her, während seine Hand uns leitet. Er ist keineswegs distanziert, irgendwie in der Glorie, abgeschirmt. Nein, vielmehr ist er völlig präsent in der Fürsorge und wir sind als seine Kinder sein allergrößtes Anliegen. Wir sehen, wenn wir es lesen, David fast schon taumelnd, schwankend, torkelnd aufgrund der überwältigenden Empfindung von Gott, wie ihr ihn als Gott erlebt. Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich vermag's nicht zu begreifen. Vers 6. Es stimmt. Es geht mir wie David. Ich kann und würde mich nicht entfernen, mich nicht absondern von der Offenbarung Gottes, die ich einst erleben durfte. Wir haben es hier auch mit der Allwissenheit zu tun. Ich möchte ein bisschen ausholen, um zwei Dinge herauszuarbeiten. Wir haben es eben auch mit der Lehre von Gott zu tun, dass Gott alles weiß, seine Allwissenheit. Er kennt die Dinge unmittelbar, vollkommen und gleich gut. Es gibt nichts, was Gott nicht intim und vertraut von unserem Leben, auch heute Morgen, kennt. Mein Charakter kennt er, mein Wesen, meine Essenz, mein Sein, so als ob er beständig unser Leben erforschen würde. Ähnlich wie Kaleb und Josua das verheißene Land erforschten. Man kann sich ja fragen, wie geht es dir damit? Das tut die Bibel nun nicht. Ich kann allerdings nur darauf antworten, schiebe in Gegenwart Gottes nie Verdienste vor. Erbitte vielmehr Erbarmen, denn dieses benötigen wir, von Anfang bis zum Ende. Und wir benötigen Erbarmen jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Das ist so. Hierzu ein Zitat von Aiden Tozer. Jesus Christus weiß das Schlimmste über dich. Nichtsdestoweniger ist er derjenige, der dich am meisten liebt. Gottes Wissen um uns ist fast schon penetrierend. Ich hörte einen Pastor, der vor 6 Jahren in einem Vortrag Our Intimate God diesen Vortrag mit dem Schürfen in einer Goldmine verglichen hat. Diese haben auch ganz schön tief zu graben, bis sie auf das kostbare Edelmetall stoßen. Aus solch einem Vergleich wird deutlich, dass Gottkenntnis unser Selbst durchaus nichts Bedrohliches an sich hat. Es ist halt nicht wie bei Menschen, die vielleicht in unseren Privatunterlagen schnüffeln. Nein, er durchforstet unsere Gedankenwelt, unsere Einstellungen, unsere Ambitionen, unseren Sinn und Verstand deswegen, weil er möchte, dass wir ihm dienen. In Fürth, dem Ort, woher ich stamme, 1835, die erste Eisenbahn in Deutschland, da gibt es auch die Wilhelm-Löhe-Gedächtniskirche. Wilhelm-Löhe-Straße, dieser Name ist dort sehr präsent. Dieser Löhe war ein lutherischer Pastor und Begründer der Gesellschaft, die bis heute noch besteht, die Gesellschaft für innere und äußere Mission. Auf diesen Löhe geht die Äußerung zurück, die ich freilich schon in meiner Kindheit hörte. Er fragte sich, was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Armen. Ich diene aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Gott sieht also auch und vor allem auf das, was verborgen unter der Oberfläche liegt. Es gibt nichts, was verborgen wäre. Aber das sollte uns doch Mut geben, ob es nun Verletzungen sind oder Enttäuschungen in deinem Leben. Gott weiß das alles, was in unserer Seele vor sich geht. Und das nutzt letztlich der Berufung, die er für uns bereithält. Wir erinnern uns vielleicht in diesem Zusammenhang an das berühmte Wort des Paulus in Römer 8, 27 und 28. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Gottes Erkenntnis ist in der Vergangenheit gewesen, ist wahr für die Gegenwart und erstreckt sich auch auf die Zukunft. Ich komme zum zweiten Punkt, das sind die Verse 7 bis 12. Gesucht von Gott oder dicht auf den Fersen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so wärst du da. Und lagert ich mich in der Unterwelt, so wärst du dort. Nehme ich Schwingen des Morgenrots zum Flug und ließe mich nieder am äußersten Westmeer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich fassen. Und spräch ich, laute Finsternis soll mich umhüllen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch die Finsternis würde für dich nicht finster sein, vielmehr die Nacht dir leuchten wie der Tag. Finsternis wäre für dich wie das Licht. Während David seine Erwiderung gibt auf die Gegenwart Gottes in seinem Leben, nur ein Eigenschaftswort, das ganz nachklingt und deutlich vor unser inneres Ohr tritt, wunderbar. Es ist seine nächste Antwort, anscheinend Flucht. Als ob er vor der Allgegenwart und Vertrautheit davonlaufen möchte, welche der Herr mit ihm ersehnt. Aber das gelingt ihm nicht. Wir sehen hier auf dem Bild ein Flugzeuginnenraum. Da ist einer, der scheint sich zu bücken. Und mir kam dabei der Gedanke, der sieht genau aus wie einer, der auf der Flucht ist vor Gott. Er fliegt im Flugzeug, aber er duckt sich trotzdem. Die rhetorische Frage wird also gestellt, wohin kann ich gehen vor deinem Geiste, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Die Antwort ist natürlich nirgendwohin. In dem Zusammenhang erinnern wir uns vielleicht an eine weitere Aussage aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Denn ich bin überzeugt, sagt der Apostel, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Zieht David in den Himmel hinauf, so ist Gott da. Zieht er hinunter in den Scheol, den Aufenthaltsort der Toten, sagt er, siehe, du bist dort. Vers 8. Gott befiehlt ja seine gesamten Schöpfung. Es gibt überhaupt keine Ecke, in welcher er abwesend sein sollte, sei es nun im Leben, sei es im Tode. Nacht und Tag ist das Gleiche für dich. Wir sprechen von Allgegenwart. Gott füllt jede Ecke des Universums aus. David wusste also, an jedem Ort, wohin er zieht, Gott ist dort. Wenn wir also mit einer schlechten Absicht wohin gehen, so hilft uns dieser Vers. Wenn wir mit Angst an einen uns unbekannten Ort gehen oder ins Büro eines Vorgesetzten, der uns nicht unbedingt wohlwollend ist, so hilft uns dieser Vers. Ich habe schon versucht herauszuarbeiten, Gott ist nicht der Polizist, der in Schranken hält, sondern der Gott der Liebe, der Fürsorge und derjenige, der um uns besorgt ist. Wir haben die Möglichkeit, mit Kühnheit zum Gnadenthron zu schreiten, zur Reinigung. Wir erinnern uns an diese Aussage aus dem Hebräerbrief. Neulich hat Mark den Neuseeländer Ray Comfort gebracht und ausführlich zitiert. Auch ich habe ihn gehört. In einem Büchlein zitiert er den schweizerischen Physiker Albert Einstein. Angesichts solch einer Harmonie im Kosmos, welche ich mit meinem begrenzten Verstande, so Einstein, in der Lage bin zu erkennen, gibt's doch noch Leute, die die Existenz Gottes leugnen. Das, was mich richtig ärgerlich macht, ist, dass sie mich, im Einstein, als Stütze für solchen Unsinn noch zitieren. Bettete ich mich in der Unterwelt? Hier handelt es sich doch um den Scheol, also alles, was nach dem Tode auf den Menschen zukommt. Entsprechend hat Bube übersetzt mit Gruftreich, also die Gruft, ihr kennt das, Adlige haben eine Gruft, nicht einfach ein Grab in der Erde, sondern eine Gruft. Es geht nicht um die Gehenna, es geht nach meinem Verständnis um das Leben der Seele nach dem Tode. Es geht um die jenseitige Welt. Du wärest ja dort, äußert oder besser singt David. Ich zog als Student nach Konstanz in die Nähe der dortigen Universität an den schönen Bodensee, zum ersten Mal etwas weiter entfernt von meinen Angehörigen. Als ich dort angelangt war, hielt ich das Auto an und dankte erst einmal für die Bewahrung und bat Gott, mir zu zeigen, wie ich hier zurechtkomme. Gott war ja auch dort, eben in Konstanz. Ich fühlte die Gegenwart meines Gottes. Tatsächlich war ich gar nicht in der Lage, ihm zu entfliehen. Er weiß, wer ich bin, er weiß, was ich tue. Beides. Aufstehen, hinsetzen, das ist ja höchstwahrscheinlich eine Phrase wie das A und das O, also die Gesamtheit der Handlungen als Menschen, umschreibt dieser Ausdruck. David setzt seine Meditation fort, wenn er Schwingen des Morgens, buchstäblich die Morgenröte oder der Osten sagt, und seine Wohnung nähme an den äußersten Richtungen des Meeres, das heißt weit im Westen, so würde dies keinen Unterschied ergeben. Er setzt seine Überlegungen fort, selbst dort wird deine Hand mich leiten und deine rechte Hand mich halten. Mit der rechten Hand ist Gottes Macht gemeint. Wir denken etwa an Moses Preislied nach Errettung des Volkes vor den Ägyptern durch die Hand Gottes, wo ja das Meer sich wunderbar teilte. Da heißt es in 2. Mose Buch Kapitel 15, Herr, deine rechte Hand, herrlich an Kraft, deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. David fühlt sich beschirmt und beschützt, geleitet, gehalten von Gott, überall, wohin er sich begibt. In Gottes machtvoller Hand, seiner Hand sind meine Zeiten oder meine Geschicke. Mein Leben ist demnach nicht in der Hand der Umstände, auch nicht in der Hand anderer Menschen. Aus persönlichen Erfahrungen heraus kann ich das froh bestätigen. Einmal wurde uns die Wohnung in Unterhachen gekündigt, weil wir den Mietzins nicht mehr zahlen konnten. Als mir das bewusst worden war, dachte ich, in deiner Hand sind meine Geschicke. Wir sind nicht etwa Spielball der Menschen, etwa des Vermieters. Gott hilft überall durch. Es wird aber auch nicht immer sehr leicht werden. Wir brauchen oftmals einfach Geduld. Wenn David geografisch nicht entkommen kann, so kann er doch eventuell versuchen, in der Dunkelheit sich zu verstecken. Aber auch das funktioniert nicht. Er spricht, auch die Finsternis, Vers 11, auch die Finsternis würde für dich nicht finster sein, vielmehr die Nacht, die leuchten wie der Tag. Finsternis wäre für dich wie das Licht. Sowohl Finsternis als auch Licht ist dasselbe für Gott. Vers 12. Er hat sie ja erschaffen. Wir denken an den Ursprung, an 1. Mose, Kapitel 1, Vers 4. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und Finsternis Nacht. Gott gebietet ihnen. In ihnen gibt es kein Entkommen. David bedenkt ja diese unglaubliche Wahrheit, dass Gott gegenwärtig ist. Er ist hier. Er ruft in Vers 7 aus, wohin kann ich gehen vor deinem Geiste? Wohin denn eigentlich? Es gibt ja keinen Ort im Kosmos, wohin ich entfliehen kann. Denken wir noch einmal an dieses Flugzeug von innen. Wir sprechen auch von Omnipräsenz, also Allgegenwart einfach. Man könnte auf den Gedanken, also Akademiker, die im Gymnasium waren, denken, ach, dieses Pantheismus vielleicht. Doch, das ist ein Irrtum, hier von Pantheismus auszugehen. Es wäre doch ein Denkfehler. Es ist nämlich der Versuch, dieses Pantheismus hinter allen Dingen etwas Göttliches zu sehen. Und gerade dadurch wird Gott eigentlich vollkommen aus der Welt verbannt. Es ist also eine Irrlehre. Wir sprechen von der Allgegenwärtigkeit. David schrieb einen seiner schönsten Psalmen, um die Herrlichkeit der göttlichen Allgegenwart zu preisen. Das ist etwas ganz anderes. Ein Beispiel aus einer Anekdote. Ein Atheist sah beim Spaziergang einen Mann unter einem Baum im Schatten sitzen. Er setzt sich neben ihn und fragt ihn, ja, worüber denken Sie gerade nach? Der antwortet, ich denke über Gott nach. Wieso Gott? Den gibt es doch gar nicht. Gott und alles, was damit zusammenhängt, das sind doch Projektionen der Seele. Das wissen wir doch schon seit Ludwig Feuerbach und Sigmund Freud. Hier, ich gebe Ihnen diesen 100-Euro-Schein, wenn Sie mir sagen können, wo Gott wirklich ist. Der Angesprochene sagt, ja, und ich, wenn ich Sie hätte, gebe ich Ihnen 200 Euro, wenn Sie mir sagen könnten, wo er nicht ist. Nehme ich Flügel der Morgendämmerung, David denkt daran, wie geschwinde das Licht über das Universum reißt. Und sogar Licht kann der Gegenwart Gottes nicht entkommen. Denn Vers 10 besagt, auch da hielte mich deine rechte Hand. Von der beständigen Präsenz von Gottes Liebe und Fürsorge singt er, dass er nicht einmal den Tod ihn absondern könnte. Das ist das hebräische Wort Sheol, die Wurzel bedeutet öde, wüst. Dass ihn auch nicht der Sheol trennen würde von Gott. Das Verständnis vom Leben nach dem Tod ist in den hebräischen religiösen Schriften noch etwas Dunkles, etwas Schattenhaftes. Licht und unvergängliches Wesen kamen aber durch Jesus. Das ist in den hebräischen Schriften religiöser Art allerdings nicht so gewesen. Ich darf aus einem Buch des Theologen Gerhard Lohfink zitieren. Der war NT-Professor an der Universität Tübingen. Er schreibt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Wir kennen das aus dem Credo. Das hinabgestiegen bedeutet schlicht zu den Toten. Die derzeitige ökumenische Übersetzung in das Reich des Todes ist ungenau. Das Glaubensbekenntnis will hier nichts anderes sagen, als dass Jesus den Tod bis ins Letzte erlitten hat. Ich finde dieses Zitat gut. Denken wir auch an Matthäus 10, das liefert uns wieder den Bezug zu Jesus Christus, wo es heißt, euer Vater hat die Haare auf eurem Haupte gezählt, Vers 30. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. Die Stelle Matthäus 10, Vers 30. Jetzt fragen wir uns vielleicht, warum eigentlich dieser Psalm? Ach, das ist vielleicht entsprungen einer schönen Jahreszeit im Leben des Psalmisten, eine glückliche Phase des Lebens, nicht wahr? Es kann aber durchaus auch sein, dass dieser Psalm einer Zeit der Krise und Herausforderung entsprossen ist. Wir dürfen nicht immer denken, dass diese schönen singbaren Psalmen aus der hohen und luftigen Atmosphäre von Liebe und Gnade herauskommen. Manchmal kommt dieser Aufschrei aus dem Herzen eines Menschen, der händeringend etwas von Gottes Gegenwart wissen möchte. Aber er bezähmt sich insofern, als er nicht auf seine Gefühle achtet, auf die Emotionen, die ihm Gottes Distanz suggerieren. Nein, er möchte das ignorieren. Er möchte singen von seiner Nähe zu ihm, von der Verbundenheit mit ihm. Und das dürfen wir auch. Ich will nur sagen, solche Psalmen kommen durchaus genauso aus dem tiefen Tal, von der Todesschattenschlucht, wie sie von erhabenen und lichten Höhen hervorkommen. Sind wir einmal von Gott erkannt, so können wir nicht entfliehen vor seiner Gegenwart. Er ist überall und will uns persönlich suchen, wo auch immer wir wandeln. Wir können Gott nicht entfliehen in der Dunkelheit, auch nicht in der Dunkelheit unserer eigenen Seele. Er ist ein eifersüchtig Liebender und seine Liebe wird nicht vergeben sein. In der Vorbereitung kam ich auf eine Szene. Charles Haddon Spurgeon, Sie haben mir diesen Namen schon einmal gehört, über die Zeit kurz vor seiner Bekehrung, sagt er, keiner kannte die Stürme meiner Seele, die Schwärze, die mich in Besitz hielt. Das behielt ich alles für mich. Ich sehnte mich so nach seiner liebenden Umarmung, in mein Gottes Umarmung. Ich fürchtete sein durchdringendes Auge, welches die Sünde in mir sah. Später schreibt Spurgeon in der Schatzkammer Davids, Gott ist auf das Gründlichste bekannt mit unserem Ich. Er ist aufs Gründlichste mit unserem ganzen Sein und Wesen bekannt. Was war geschehen? Ein einfacher Landprediger hatte ihn während des Gottesdienstes mit Young Man angesprochen, den Charles, als junger Mann. Und das war eine Predigt, die hatte es in sich, die war richtig genietet. Spurgeon wusste sich in seinen Schmerzen endlich von Gott erkannt. Seine Wangen waren mit Tränen benetzt. Auf diese Art und Weise wurden sie beide, der junge Charles und der Prediger, von Gott geführt. Letztendlich führte das dazu, dass der junge Spurgeon sich bekehrte, Buße tat und sich aber auch im selben Augenblick von Gott ringsum, von seinen Armen liebend erfasst wusste. Ich komme zum Schluss. Wir sollten davon überzeugt sein, Gott ist der Entwickler, der Planer, der Designer des Lebens. Und die Bibel ist die Grundlage für unser Lernen. Mit dem 139. Psalm als Modell können wir das beim Blick auf Gottes Basisdesign hervorragend sehen, für das besondere Verständnis seines Designs von Menschen. Auch das von Mann und Frau in aller Unterschiedlichkeit. Wir sind nicht das Ergebnis von Zufall oder Mutation, sondern wir sind einzigartig ausgestattet von Gott für seine Zwecke. Darum möchte ich nochmal den Vers 23, also das heißt nochmal jetzt neu als Vorausblick, Vers 23 zitieren in der Bubischen Übertragung. Erforsche, o Gott, mich, kenne mein Herz, prüfe mich, kenne meine Sorgen. Lieber himmlischer Vater, alle unsere Aktivitäten sind dir ein offenes Buch. Du kennst unsere Gedanken, alle unsere Ambitionen, sie sind dir bestens bekannt. Kein Sünder sucht dich, nein, vielmehr bist du doch es, der den Sünder sucht. So hast du auch mich gesucht, dies habe ich deutlich gespürt. Danke vielmals für dein herzliches Erbarmen. Die Leute sehen die äußere Erscheinung, doch du, lieber Vater, siehst eben auch das andere. Ich danke dir für all jene, die heute hier sind und die, die die Predigt noch hören werden. Und ich danke, dass deine Hand auch über ihrem Leben ist, deine rechte Hand, deine Macht. Ich sehe dich, Herr, lieber Gott, in ihrem Leben am Werke. Und ich bin froh, dass du in Christus gegründet bist. Es gibt auch Frucht, welche in deinem Leben hervortritt. So möchte dich doch Gott ausstatten, dass du noch fruchtbarer wirst. Und während er dies tut, möge er das Lebenssaft des Heiligen Geistes in dein Leben fließen, sodass du viel Frucht zu seiner Ehre bringst. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.